dem Namen Kompaktheit. Wichtiges Konzept und findet man vor allem in der Mathematik, in der Analysis, Algebra, Topologie und Sozialgeometrie. Ein Grundgedanke für Kompaktheit ist das folgende: Wenn ich ein Koordinatensystem hernehme und Funktionen über ein Intervall angucke, dann wenn ich also zum Beispiel eine Funktion habe, muss man einfach gleich ein Intervall von 0 ist da, also man geht von 0 bis 1, dann könnte ich vielleicht eine Funktion haben, die hier anfängt und dann so bis ins Unendliche läuft, zum Beispiel y gleich 1 geteilt durch x, das ist so eine Funktion. Und der hat den Nachteil oder die unangenehme Eigenschaft, dass diese Funktion kein Maximum hat, also nicht irgendwie ein ausgezeichneten Extremwert. Und das ist sozusagen der, im Kern eines der wesentlichen Probleme, die man eigentlich lösen möchte, denn wenn es um angewandte Aufgaben geht, dann interessiert man sich oftmals gar nicht so sehr um die gesamte analytische Gestalt der Funktion, sondern eigentlich nur um Extremwerte. Denken Sie zum Beispiel an Differentialgleichung, Wettergleichung, Strömungsgleichung, Gravitation, solche Dinge. Da wollen Sie auch nicht unbedingt immer sozusagen eine volle analytische Lösung der Differentialgleichung sehen. Die wird im Allgemeinen relativ kompliziert sein, das ist eine unendliche Reihe. Vielmehr wollen Sie sehen, ob also die Differentialgleichung ein System beschreibt, das stabil ist. Wenn Sie zum Beispiel ein Planetensystem, ein so ein wichtiges Gleichgewicht im 19. ist es aufgekauft und dann bearbeitet worden, also die Frage, ist unser Planetensystem stabil oder über Jahrhunderte auseinander und verteilt sind über einen Zeitraum. Also sind die Differentialgleichungen, das sind ja die Gleichungen für die Gravitation, so gestaltet, dass die Lösung, unter der sich das Planetensystem bewegt, nicht von einer Standardlösung sich entfernt. Also stabil ist gegenüber Schwankungen, kleine Koeffizientenschwankungen, und da wollen Sie nicht voll analytische Gestalt einer Lösung sehen, sondern wollen nur sehen, hat dieses System ein Extremal. Man könnte sich vorstellen, dass man sowas vielleicht mit den Mitteln der Topologie angehen könnte. Würde man vielleicht so sagen, anstelle des gesamten Systems, was durch die Differentialgleichung beschrieben wird, und das wäre ja irgendwie so ein Fluss, der abhängt von der Zeit. Das heißt also, stellen Sie sich vor, Sie haben also ein zweidimensionales System zur Gleichung, die beschreiben also sozusagen die Geschwindigkeitsvektoren für alle Punkte in der Ebene, und die Punkte in der Ebene bewegen sich dann entlang diesen Geschwindigkeitsvektoren. Aber die nehmen vielleicht von diesem gesamten Fluss in der Ebene immer nur so Messdaten alle 2 Minuten oder alle 5 Minuten. Und wenn Sie das machen, bekommen Sie eben sozusagen eine Art diskrete Lösung der Differentialgleichung, indem eben sozusagen die Messpunkte nach 5 Minuten in einer Abbildung beschreiben von R2 nach R2. Und jetzt könnten Sie sich fragen, ja, hat diese Abbildung, der Homomorphismus oder der Diffeomorphismus, hat der einen Fixpunkt? Und wenn der einen Fixpunkt hat, dann heißt es eben, dass die Lösung der Differentialgleichung sozusagen alle zu diesem Fixpunkt hinströmen. Sie kennen das vielleicht als ein Beispiel, wo Sie das vielleicht sehen können, dass also die Topologie auf Differentialgleichung zum Beispiel einen Einfluss hat. Wenn Sie zum Beispiel morgens die Haare kennen oder zum Friseur gehen und kämmt die Haare, dann stellen sie fest, dass sich am Kopf irgendwie immer so ein Triesel bildet. Ja? Und den kriegen sie nicht weg. Ganz egal, wie sie die Haare kämmen, tut das immer ein Triesel sein. Also, das ist jetzt nicht idealisiert, aber die Aussage des Satzes sagt, wenn man also eine Kugel hat, und auf der Kugel hat man also ein Vektorfeld, und das ist repräsentiert durch die einzelnen Haare, ja, dann wird man niemals ein stetiges Vektorfeld so finden, dass man also keine Quelle und keine Senke hat. Also es wird irgendwo immer eine Quelle und eine Senke sein. Dann gibt es andere Gestalten als die Zweisphäre, wo sie durchaus Quelle und Senken vermeiden können. Zum Beispiel, Anwendung der Suche nach solchen Extrempunkten, wenn Sie eben einmal die unterliegende Topologie wäre ein Kreis hier, oder die unterliegende Topologie wäre ein Torus. Und auf dem Torus können Sie so ein Vektorfeld so kennen, dass sich keine Fixpunkte bilden, also es geht immer hier herum, fließt also eine Strömung entlang eines Torus, immer weiter. Das kennt man ja, das gibt ja sogar für den vollen Torus. Vollen Torus kann man auch als Draht oder geschlossenen Draht bezeichnen, das kennen wir ja, mit Boden sich an einem Draht immer fortbewegen und dass sie also irgendwelche Quellen und also irgendwelche Senken, Quellen dann entstehen. Also keine Hindernisse, während es auf der Sphäre nicht steht, wenn sie da so ein Magnetfeld oder ein elektromagnetisches Feld haben, dann werden also die Strömung immer so sein, dass sie also letztendlich irgendwie zu einer Senke hingehen. Also sie müssen irgendwo sozusagen hier oben reinführen und das muss dann irgendwo abgeführt werden. Also anders geht es. Es können sich noch mehr Senken Quellen bilden, aber mindestens zwei müssen da sein. Und was ich sage, ist, wenn ich den Anfangspunkt und den Endpunkt von so einem Vektor messe, dann habe ich sozusagen mit den Vektoren im Grunde eine Abbildung geschrieben, und nehmen wir die mal H, von der Zweisphäre auf sich. Die hat gewisse Eigenschaften, zum Beispiel, sie steht nicht. Ja? Und die Aussage ist eben, die ist also eine irgendwie stetige homeomorphe Abbildung, genauer gesagt, H, oder ein Homeomorphismus sogar. Da muss dieser Homeomorphismus also zwei Fixpunkte haben. Oder wenn sie auf einer Scheibe sind, also der innere Einheitskreis und dieser Homeomorphismus vom Einheitskreis, dann muss dieser Einheitskreis auch einen Fixpunkt haben. Irgendwo. Also ich könnte kein Vektorfeld finden, mal dass nicht irgendwo so eine Quelle hinläuft. Hier muss man allerdings aufpassen, da kommt also wieder die Topologie rein, wenn Sie sich vorstellen, also das sollte jetzt mal rein hier, das Innere des Einheitskreises und R hoch 2 und das nennt man hier Torus und das nennt man hier S2 und R hoch 3 und hier sollte man also auf jeden Fall dazu schreiben, dass man hier die abgeschlossene Scheibe betrachtet. Betrachten wir mal die gleiche Scheibe jetzt ohne Rand. Also mal den Rand so gestrichelt. Ansonsten habe ich also die Einheitsscheibe, dann behaupte ich, dass ich da ein Vektorfeld durchaus konstruieren kann, was keinen Fixpunkt hat. Also ein Feld von Vektoren. Borgators, um mal so zu laufen, Nordpunkt und herkommen von einem Südpunkt. Und ansonsten gehen also die Linien so. Das kann ich mir auch etwas anders vergegenwärtigen. Ich kann sagen, also bis zur Homeomorphie ist die innere, das Innere der Einheitsscheibe eigentlich dasselbe wie der R hoch 2. Das heißt also, ich habe also hier R hoch 2. Ich könnte also ohne weiteres den R hoch 2 homeomorph auf das Innere der Einheitsscheibe abbilden. Ich muss ja nur meinetwegen zum Beispiel diese Scheibe nehmen und sie immer weiter ausdehnt, immer weiter wie so ein Pfannkuchen. Man macht immer ziemlich nach allen Seiten, oder Pizza, wenn Sie so wollen, ziehen Sie nach allen Seiten. Und wenn Sie es unendlich oft machen, in den ganzen R hoch 2. Also haben Sie im R hoch 2 sozusagen ganz viele Pizzascheiben. Und die Vereinigung von all diesen Pizzascheiben, braucht wieder was Offenes, denn auch eine Menge, Vereinigungen sind ja immer offen, gibt dann also den R hoch 2. Und im R hoch 2 habe ich ja ohne weiteres rechte Felder, die keinen Fixpunkt haben. Zum Beispiel einfach ein Translationsfeld. In dem zufolge auch ein Homeomorphismus, eben einfach die Translation. Homeomorphismus von R hoch 2 zum R hoch 2. Ohne Fixpunkt. Das heißt also, es gibt einen Unterschied zwischen dieser Scheibe, wo ich also einen Rand habe, und dieser, wo ich keinen Rand habe. Und da ist also ein Fixpunkt sozusagen erzwungen. Und hier kann es einen Fixpunkt geben oder nicht. Genauso wie hier eben zwischen Torus und Zweisphäre beeinflusst also die unterliegende Topologie auch die qualitativen Eigenschaften von einer Differentialgleichung. Also nehmen wir mal an, Sie kriegen also eine Differentialgleichung, eine komplizierte Differentialgleichung, sagen wir, weiß ich nicht, wie ich die lösen soll, ich habe für mich die Technik in der Analysis gelernt und gucken sich an, auf welchen sozusagen, welches Objekt lebt denn diese Differentialgleichung? Mag meinetwegen eine Differentialgleichung im R hoch 3 sein, aber vielleicht hält sie eine Zweisphäre invariant. Und wenn Sie sowas finden, eine invariante Zweisphäre, dann wissen Sie sofort, nach dem, was Sie heute gehört haben, es muss irgendwo einen Fixpunkt für diese Differentialgleichung geben und Sie haben noch gar nichts gemacht. Sie haben die Differentialgleichung überhaupt noch nicht bearbeitet und gar keine Lösung bestimmt, aber Sie wissen, irgendwo muss es einen Fixpunkt geben. So, und ist also jetzt die Frage, wann kann ich also mit Sicherheit sagen, dass Homeomorphismen oder sagen wir mal ganz allgemein Abbildungen irgendwie einen Extrempunkt haben und sowas kann man dann eben für die Anbindung gebrauchen. Und die topologische Eigenschaft, die das möglich macht, ist als erstes der Unterschied zwischen diesen beiden Objekten. Die Eigenschaft, die da eine Rolle spielt, ist, die der kompakt ist. Das wäre ein topologischer Raum, der nicht kompakt ist, und das ist ein Raum, der kompakt ist. Und wir werden gleich sagen, was das heißen soll. Aber jedenfalls, diese Eigenschaft entscheidet, ob man einen Fixpunkt hat oder nicht. Sie finden es eben aus der Analysis. Das war hier ein Beispiel aus der Analysis. Wenn Sie eine Funktion über den offenen Intervall haben. Und vielleicht auch nochmal schreiben. Man muss eine Funktion nicht unbedingt ein Maximum haben, aber wenn Sie eine Funktion über einen abgeschlossenen Intervall haben, dann haben Sie ein Maximum. Also für dieselbe Situation wie hier, haben Sie was offenes, wenn Sie was abgeschlossenes, dann das soll den ganzen Unterschied machen. Aber es stellt sich heraus, dass nicht die Eigenschaft der Abgeschlossenheit oder der Offenheit wirklich das Entscheidende ist für allgemeine topologische Räume, sondern eben die Eigenschaft der Kompaktheit. Und im Beispiel des, der L-Zahlenachse, da trifft es nun gerade überein, dass abgeschlossene beschränkte Mengen gleichzeitig auch kompakt sind. Okay, also nach diesen vielen Worten jetzt die Definition. Die Definition, wenn man die zum ersten Mal sieht, ist also ein bisschen gewöhnungsbedürftig und enthält eigentlich zwei Teile, die man beide erklären muss, aber zuvor sei es einfach mal ein topologischer Raum gegeben, also eine Menge zusammen mit einer Topologie. Dann heißt dieser topologische Raum kompakt. Wenn zwei Dinge erfüllt sind. Einmal x soll ein Hausdorff-Raum sein. Und zum zweiten x Kompakt.
Das Hausdorfbau.
Ein Quasi-Kompakt. Beide Begriffe haben wir noch nicht eingeführt, also müssen wir das jetzt machen.
Was heißt Hausdorf und was heißt Quasi-Kompakt?
Hausdorf ist eine sogenannte Trennungseigenschaft.
Also das mal der Trennungseigenschaft. Ein Quasi-Kompakt ist eine Überdeckungseigenschaft. Und es läuft also wie folgt. Also Hausdorf. Genau dann, also X, ein topologischer Raum ist Hausdorf, genau dann, wenn für alle Punkte x, y aus meinem Raum X, für alle Punkte x, y aus x mit x ist verschieden von y soll gelten, es existieren Umgebungen, offene Umgebungen, u von x, das ist die Umgebung von x, und u von y, die sich nicht treffen. Trennungseigenschaft, wobei es noch mehr Trennungseigenschaften gibt, aber die kann ich jetzt ja nicht hinschreiben, ist also die gebräuchlichste Trennungseigenschaft. Viele Räume haben diese Eigenschaft, zum Beispiel der R2, klar, da hat man also eine Trennungseigenschaft. Und manche Leute, die weigern sich einfach, sich Räume anzugucken, die diese Eigenschaft nicht haben, weil diese Räume relativ unangenehm sind. Aber auf der anderen Seite gibt es sehr viele topologische Räume, auch solche, die man auf natürliche Art und Weise bekommt, die überhaupt nicht Hausdorf sind. Also wir könnten zum Beispiel ein R2 nehmen und dann Quotienten bilden und Quotientenraum bilden, und der Quotientenraum, der muss überhaupt nicht Hausdorf sein und wird im Allgemeinen nicht Hausdorf sein. Also einen Quotientenraum kriegt man zum Beispiel, indem Sie den R2 zerlegen, ja, mit irgendwelchen kompliziertes Parkett, also völlige Zerlegung, R2 Teilmenge, und dann nehmen Sie die Teilmenge und identifizieren die zu einem Punkt, dann kriegen Sie einen neuen Raum, und das ist also ziemlich furchtbar, also auf jeden Fall in allermeisten Fällen nicht Hausdorf. Aber es gibt auch andere Räume, die nicht Hausdorf sind von Natur her, zum Beispiel algebraische Geometrie, das ist also sozusagen die Behandlung von algebraischen Gleichungen mit Hilfe von Geometrie. Da gucken sich also Objekte an, die gegeben sind als Nullstellenmengen von Polynomen. Um die zu studieren, führen sie also eine spezielle Topologie ein, läuft unter dem Namen Zariski-Topologie, und die ist im Allgemeinen auch nicht Hausdorf. Also die algebraischen Geometer, die haben viel mit Räumen zu tun, die nicht Hausdorf sind. Aber wir werden also kaum Räume betrachten, die nicht Hausdorf sind. Also bei uns sind alle Räume zunächst mal Hausdorf. Das ist also insbesondere bei der Definition zur Kompaktheit extra aufgenommen. Da gibt es auch eine gewisse Kontroverse, wenn Sie mal in die Topologiebücher reingucken und nachgucken, wie da Kompaktheit definiert sind oder kompakt definiert ist. Da werden Sie feststellen, also manche Autoren nehmen diese Bedingung auf, verlangen von einem kompakten Raum, dass er auch Hausdorf ist, und andere nicht. Also Das ist nur Geschmackssache, je nachdem, woran der Autor denn interessiert ist. Gibt es also irgendwie eine Diskrepanz. Deswegen muss man sehr aufpassen, wenn man also irgendwie ein Topologiebuch in der Mitte aufschlägt und dann das irgendwie einen Satz über kompakte Räume formuliert, dann muss man vorne bei der Definition nachgucken, hat der Autor diese Definition von Hausdorf schon aufgenommen in seinem kompaktes Begriff oder nicht. Okay, also wir entscheiden uns hier, dass wir also das aufnehmen. Und wenn man es nicht aufnimmt, dann wurde ein Autor, der also sozusagen darauf verzichtet, gar nicht vom Quasi-Kompakt an dieser Stelle sprechen, sondern ist für den Quasi-Kompakt ist und der Kompakte. Okay, was ist also Quasi-Kompakt? Also x gleich Quarko, also Quasi-Kompakt. Für alle Überdeckungen, also ich muss wieder sagen, offene Überdeckung, für alle offenen Überdeckungen, das heißt, ich muss mal sagen, was eine offene Überdeckung ist, ist also eine Teilmenge der Frequenzmenge, nenne ich die mal gleich U. Also sowas, eine Teilmenge von einer Frequenzmenge mit der Eigenschaft, dass wenn ich die Vereinigung bilde über alle diese offenen Mengen hier, dann soll ich den ganzen Raum bekommen. Das ist also offene Überdeckung, also eine Überdeckung des Raumes X durch diese offenen Mengen. Also stellt sich das so vor, das Skript X ist also eine Tüte mit Bierdeckel und jetzt nehmen wir da Bierdeckel raus und legen die auf den Tisch so aus und dann soll der ganze Tisch überdeckt sein. Man soll den Tisch nicht mehr sehen können, sondern der gesamte Tisch also mit Bierdeckel überdeckt. Nur der Unterschied ist jetzt der, wenn wir sozusagen jetzt Tische mit Bierdeckel überdecken, dann dürfen wir in der Topologie beliebige Teilmengen von x nehmen, also wir dürfen auch unendlich viele Bierdeckel nehmen. Okay? Und gerade der Unterschied zwischen unendlich vielen und endlich vielen Bierdeckeln, das macht also die Kompakte aus. Das heißt also, wir wollen sagen, dass für jede offene Überdeckung immer auch eine endliche Teilüberdeckung existiert. Also existiert eine endliche Auswahl, die zeichnen wir einfach mit U1 bis UN. Und wenn ich das eben von 1 bis N initiieren kann, dann habe ich jetzt nur endlich viele. Also endlich viele von diesen offenen Mengen, von dieser Überdeckung U, die auch wieder eine Überdeckung ist. Also der Eigenschaft, dass die Vereinigung dieser endlich vielen auflöst. Okay. Also das ist gewöhnungsbedürftig, wenn man das sieht. Also insbesondere, wenn man sich überlegt, was man machen müsste, um zu zeigen, dass ein Raum kompakt ist. Also erstmal muss man natürlich zeigen, dass er Hausdorff ist. Aber das Zweite wäre jetzt, zu zeigen, irgendwie, dass man für jede offene Überdeckung, unendlich, beliebige Überdeckung, irgendeine Methode hat, mit der man endlich wieder auswählen könnte, die immer noch eine Überdeckung gibt.
Ja? Was wäre denn jetzt ein gutes Beispiel dafür, dass ein Raum quasi kompakt ist, aber trotzdem nicht
kompakt? Ja, zum Beispiel R. Also die reellen Zahlen. Ja, ich kann das gleich mal hin, das Beispiel. Können wir uns ja gleich zusammen überlegen, dass sowas kein kompakter Raum sein kann. Okay. Das Beispiel R ist Hausdorff. Nebenbei bemerkt, ich bin auch in Topologiebüchern, da ist der Begriff Hausdorff auch die Bezeichnung T2, habe ich jetzt nicht in der Definition verwendet. T2 deutet darauf hin, dass es noch mehr Trennungsoptionen gibt, also T1, T3, T4, T5. gibt sogar T1,5, T1,5 und so weiter. Jeder kriegt seine Funktionen, die bei allen nicht behandelt werden. Und das ist eins davon, aber nur das, wenn wir also betrachten. Also R ist Ausdauer, brauche ich mal, und R ist nicht kompakt. Also nicht quasi kompakt. Okay, warum Ausdauer? Also, gucken wir uns hier die Zahlenachse an. R. Jetzt nehmen wir uns zwei Punkte vor, die verschieden sind. Das ist hier ein Punkt und da ein Punkt. Und ja, dann behaupte ich, dass ich auch um diese Punkte X und Y auch eine Umgebung finden kann, weil sie sich nicht treffen. Und ich könnte meinetwegen einfach die Umgebung nehmen, Q und X. Als Radius nehme ich dann vielleicht so aus wie 1,5 von X minus Y, also von dem Abstand hier. Und dann habe ich für x eine Umgebung, und wenn hier der Mittelpunkt ist, dann wird das eine Umgebung mit so aus. Und auf der sicheren Seite wird das also vielleicht ein Drittel. Und sieht so aus. Und für y ist eine entsprechende Umgebung, die sieht so aus, und die das ist offensichtlich nicht. Also das wäre der Beweis dafür, dass R Ausdruck ist. Also man setze einfach an als offene Umgebung, diese Umgebung mit diesem Normal. Wenn man das bewiesen. Und jetzt wollen wir zeigen, dass R nicht kompakt ist. Also normal die Zahlenachse. Und ja, nehmen wir einfach die ganzen Zahlen an. 0, 1, 2, 3, 4. Und dann nehme ich mir eine Überdeckung vor, also setze eine Überdeckung an, also das ist die Überdeckungsmengen angeben, und das soll jetzt einfach offene Intervalle sein, vielleicht sowas wie n minus 1, n plus 1. Also da ist auch ein Intervall von dieser Art, wobei als Index die Menge der ganzen Zahlen. Das ist also auf jeden Fall in der Topologie von R enthalten, die man hier bekommt durch die Basis, die wir letztes Mal besprochen haben, die Basis der Enthaltmenge. Und ich habe also unendlich viele davon, also eine unendliche Menge, weil ich hier eine unendliche Indexmenge habe. Jetzt gucken wir uns mal an, wie das aussieht. Also zum Beispiel um 0 hätte ich also dieses offene Intervall, und dann um 1 hätte ich dann dieses offene Intervall, um 2 hätte ich dieses offene Intervall, um 3 hätte ich dieses offene Intervall. Also jetzt muss ich das noch ein bisschen klammern, damit man sieht, was zusammengehört. Also das ist das offene Intervall um 0, das ist das offene Intervall um 1, das ist wieder das offene Intervall um die nächste ganze Zahl, das wieder die nächste ganze Zahl und so weiter. Und jetzt gucken wir uns an, was die Definition von quasi Kompaktheit war. Für alle offene Überdeckungen, also das ist der eine, soll es eine endliche Auswahl geben, die immer noch den ganzen Raum überdeckt. Und jetzt gucken wir uns mal an, was passiert, wenn wir einen von diesen Deckeln wegnehmen. Also nehmen wir mal zum Beispiel diesen Deckel weg. Also, den nehmen wir weg. Also weitermachen hier. Also diesen Deckel habe ich jetzt weggenommen. Ja, dann stelle ich auf einmal fest, die Zahl 3 wird von nichts mehr überdeckt, denn der einzige offene Deckel, der die 3 enthält, wäre ja dieser. Wenn ich den jetzt hier wegnehme, dann sind die anderen Intervalle alle links und rechts davon, und die 3, ja, also wären die ganzen Zahlen sozusagen, wenn Leute auf diesen Punkten stehen, wo die ganzen Zahlen sind, und die gucken nach oben, dann sind sie den ganzen Himmel überdeckt mit Wolken. Und jetzt kommt jemand und nimmt eine von diesen Wolken weg und ich kann einen Stern sehen. Ja? Und auf einmal ist er nicht mehr überdeckt, sondern frei. Das heißt also, diese Überdeckung hat keine endliche Teilüberdeckung. Mit überhaupt gar keine Teilüberdeckung. Jeden Teil, den ich bilde, hat die Eigenschaft, dass er die reellen Zahlen nicht mehr überdeckt. Also insbesondere auch keine endliche Teilüberdeckung. Das wäre also ein Beispiel. Ist das damit zu sehen?
Oder? Ich meine, ich
bin das andersrum. Etwas, was kompakt ist, aber nicht ausdauernd.
Genau. Also, nee,
was quasi kompakt ist. Ja, quasi kompakt, aber nicht ausdauernd. Wir müssen den einfach im geschlossenen Intervall oder sowas nehmen, ja? Und dann Prozenten. Oder nehmen Sie zum Beispiel, unser Intervall von 0,1 und dann nehmen Sie nochmal so ein Intervall und die beiden Intervalle kleben Sie zusammen. So, von minus 1 und 0 nehmen die beiden Intervalle, das normale, abgeschlossene Intervall, und die kleben sie zusammen. Für alle Punkte außer diesen Punkt, den lassen sie offen. Ja? Finde ich meine? Also, den streichen das hier alles mit Klebstoff. Das hier, bei diesem Punkt lassen Sie offen, dann kriegen Sie ihn zusammen. Wir haben Sie an dieser Stelle zwei Punkte, an allen anderen Stellen haben Sie nur einen Punkt.
Ja. Dann wird es also kompakt, weil es ja aus kompakten Teilmengen zusammengeklebt ist, aber diese beiden Punkte 0 und 0 Strich könnten Sie denn nicht mehr durch offene Mengen trennen. Zufrieden?
Ja. Könnte ich für so ein Beispiel auch einfach R nehmen und als Topologie nur die leere Menge und ganz R?
Ach, ja, das geht wahrscheinlich. Ja, genau, das geht auch. Ja, wäre vielleicht noch besser. Ja, da hätten wir jetzt Überdeckung. Na gut, da hat man gar keine unendliche Überdeckung. Sind alle Überdeckungsmengen endlich, aber man. Nee, das geht ja nicht. Man hat ja nur endlich viele. Dann kann man immer eine endliche auswählen.
Ja, aber ich kann die Punkte nicht mehr trennen.
Also man kann die Punkte nicht mehr trennen, ja, genau. Ja, und das wäre kompakt, weil man überhaupt eine endliche Überdeckungsmenge hat. Ja, geht auch. Gut. Aber das sind natürlich irgendwie so exotische Beispiele, wenn man diskrete oder indiskrete Topologie nimmt. Man möchte irgendwie was sehen, was irgendwie in der Natur vorkommt. Okay. Nee, quasi kompakt. Wir meinen immer quasi kompakt, aber nicht Hausdorff. Das geht also immer durcheinander, da muss man also sehr aufpassen, weil eben viele Leute einfach unter kompakt nur diese zweite Eigenschaft meinen. Also am besten ist immer, man sagt beides, also kompakt und Hausdorff oder quasi kompakt und Hausdorff, dann vermeidet man eben solche Missverständnisse. Okay, also das sozusagen diese Eigenschaft, aber man kann sich vorstellen, dass es nicht so ganz einfach ist, damit umzugehen, weil sie im Prinzip sozusagen nicht nur für eine offene Überdeckung bei Kompaktheit, ja, also nicht nur für eine offene Überdeckung zeigen müssen, dass es eine endliche Teilüberdeckung hat, sondern jede offene Überdeckung muss diese Eigenschaft haben. Ja, und wie können Sie sowas sozusagen für jede offene Überdeckung beweisen? Sie wissen ja gar nicht, wie Sie die ganzen offenen Überdeckungen konstruieren können. Also Sie haben ja gar keine Methode, um alle möglichen offenen Überdeckungen zu konstruieren. Und die Definition verlangt ja auch nicht, dass Sie die offenen Überdeckungen konstruieren sollen. Die sagt nur, wenn Sie irgendeine finden von diesen offenen Überdeckungen, dann muss man daraus also eine endliche Teilüberdeckung immer sozusagen irgendwie bekommen können. Aber wie kann man sozusagen eine solche unendliche Kollektion von Aussagen irgendwie mit endlichen Mitteln beweisen? Aber es geht und wir werden noch gleich ein Beispiel sehen. Aber hier irgendwie ein erstes Lemma oder eine erste kleine Umformulierung für Hausdorff, also für das Trennungsaxiom, und dann kommen wir zur Kompaktheit. Und zwar können wir sagen, also X, topologischer Raum X, ist Hausdorff genau dann, wenn die Diagonale in X Kreuz X abgeschlossen ist. Und gut, damit das also Sinn macht, schreiben wir die Voraussetzung mal nochmal deutlich hin. Also X sei ein topologischer Raum. X Kreuz X sei der dazugehörige Produktraum. Also das heißt mit anderen Worten, das ist das kartesische Produkt zusammen mit der Produkttopologie. Nochmal kurze Erinnerung, was war die Produkttopologie? Ja, die haben wir ja gegeben durch eine Basis. Und die Basis, also schreiben wir nochmal hin, also gegeben durch Basis. Und die Basismengen waren eben alle von dieser Art, das schreibe ich mal verkürzt so hin, offene Mengen von x und offene Mengen von y. Daraus bilden wir eben diese Produktmengen und die bilden eine Basis einer Topologie. Und die Topologie, die davon erzeugt wird, heißt die Produkttopologie. Und das wäre also die Topologie von dem Produktraum. Und diese Menge Delta hier soll sein die Menge aller x, x mit x aus x. Das heißt, es ist genau die Diagonale im Produktraum. Und der Satz sagt eben, x ist Hausdorff, wenn die Diagonale im Produktraum abgeschlossen ist. Also gucken wir uns das mal im Bild an. Hier ist also meinetwegen x. Hier ist nochmal x. Hier wäre dann die Diagonale und ja, wenn ich jetzt also zum Beispiel, also ich müsste, um diesen Satz zu beweisen, also zwei Richtungen machen, guck mal nach, welche Richtung ich zuerst machen will, aller Skripte, gehen wir mal so vor. Und wenn man diese Richtung gesehen hat, dann sieht man auch gleich, wenn man die andere Richtung beweisen soll. Also nehmen wir mal an, die Diagonale ist abgeschlossen und man soll daraus zeigen, dass x Hausdorff ist. Ja, dann würde man sich also zwei Punkte vorgeben, x, y aus dem Raum x mit der Eigenschaft, dass die beiden Punkte verschieden sind. Daraus würde was folgen für das Paar dieser Punkte, nämlich das Paar liegt auf jeden Fall nicht in der Diagonale. Denn die Diagonale war ja gerade die Menge aller Punkte, wo der erste Eingang gleich dem zweiten Eingang ist. Also dieser Punkt x, y wird irgendwo hier liegen. Das ist also der Punkt x, y. Also außerhalb der Diagonale. Das Komplement, also könnte ich dann so schreiben, x, y liegt also im Komplement von der Diagonale und das wäre ja eine offene Teilmenge. Da die Diagonale als abgeschlossen vorausgesetzt war. Also gibt es irgendwie eine offene Umgebung dieses Punktes, die die Diagonale nicht trifft. Aber solche offenen Mengen in dem Produktraum sind ja Vereinigungen von solchen Basismengen, so war ja gerade die Produkttopologie definiert. Das heißt also, ich könnte sogar sagen, es gibt ein Basiselement was die Diagonale nicht trifft, weil er die gesamte offene Menge, die von Delta disjunkt war, Delta nicht eben trifft. Also kann ich das mal so, ups, zu stark gefrühstückt heute, habe ich also so ein Basiselement, wo ich sagen kann, das ist vielleicht hier U und das ist V, also ein Produkt von zwei offenen Mengen. Und es trifft also die Diagonale nicht. Also könnte ich sagen, es gibt offene Mengen, oder das kann ich vielleicht so formulieren, ich habe offene Mengen aus der Produkttopologie, habe ich mal oben rüber Produkttopologie. Nee, das brauche ich noch nicht mehr. Ich sage einfach auf eine Menge von x mit der Eigenschaft, dass das davon gegebene Basiselement im Delta nicht trifft, also der Schnitt mit Delta gleich leer ist. Und ja, andererseits habe ich natürlich das x, y im Produkt enthalten sein soll. Schiebe ich das mal nach oben. Also so war jedenfalls dieses Basiselement gewählt, dass man das hat. Also kann ich insbesondere sagen, x liegt in U und y liegt in V. Und es gibt kein U in U und V in V mit U gleich V. Weil sonst würde es ja die Diagonale treffen. Und das ist dasselbe, als wenn ich sage, x liegt in U, y liegt in V und der Durchschnitt von U und V ist gleich leer. Also habe ich zwei Umgebungen gefunden, jeweils von x und jeweils von y, die sich nicht treffen. Und damit haben wir gezeigt, dass x Hausdorffsch ist. Und für die andere Richtung geht genauso, führe ich jetzt nicht vor, kann man die Skripte konsultieren. Oder lernt man nichts dazu, wenn man sich das jetzt nochmal anguckt. Okay, so viel zu diesen Trennungseigenschaften, eine kleine Umformulierung. Man kann also sozusagen die Hausdorff-Eigenschaft eben mithilfe dieser Diagonale formulieren und das ist gelegentlich sehr nützlich. Okay, jetzt kommen wir aber zu der Quasi-Kompaktheit, diesem etwas eigenartigen Begriff und wie man damit umgeht. Das muss man erstmal lernen. Vielleicht, sozusagen, um das mal einzuüben, wie man überhaupt technisch mit einem solchen Begriff umgeht, beweisen wir mal den folgenden Satz. Das Einheitsintervall ist ja, quasi kompakt. Man kann natürlich auch hier sagen, es ist kompakt, aber zeigen braucht man nur, dass es quasi kompakt ist, weil wir wissen ja schon, dass der ganze Raum R Hausdorffsch ist. Also ist natürlich auch jeder Unterraum davon, Hausdorff insbesondere, also das Einheitsintervall 0, 1. Also das schreibe ich gleich mal vorweg, das ist der uninteressante Teil von dieser ganzen Aussage. Also erstens, 0, 1 ist Hausdorff. Da R Hausdorff und das Intervall ist eine Teilmenge von R. Okay, das war nicht so überraschend, aber jetzt zweitens, wir wollen zeigen, dass also das abgeschlossene Intervall quasi kompakt ist. Ups. Okay, also jetzt stehen wir wirklich vor diesem Problem. Gegeben, also irgendwie ein Intervall, nennen wir es mal 0, 1, aber es könnte auch irgendein anderes abgeschlossenes Intervall sein, davon hängt das Argument nicht ab. Einfach um etwas vor Augen zu haben, sagen wir, wir haben das Intervall 0, 1. Und ja, das ist jetzt also sozusagen überdeckt von ganz vielen Wölkchen oder ganz vielen Bierdeckeln, je nachdem, in welcher Metapher Sie leben wollen. Machen wir das mal hin. Also lauter, ja, Sie können sich auch vorstellen, dass das sozusagen einfach eine Überdeckung durch offene Intervalle ist. Wenn Sie sagen, Sie haben eine Überdeckung von offenen Mengen, dann ist das natürlich auch eine Überdeckung von offenen Intervallen, weil die offenen Mengen ja Vereinigung von offenen Intervallen sind, so war ja die Topologie definiert. Also ohne Beschränkung der Allgemeinheit könnten Sie sagen, Sie haben eine Überdeckung von offenen Intervallen. Jetzt male ich mal ganz viele hier hin irgendwie so. Intervalle, 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 so. Und ich habe überhaupt gar kein System da. Ich male irgendwie nur Intervalle und so, das über, und noch weiter, unendlich viele Intervalle. Und jetzt stelle ich fest, ja, die überdecken das ganze abgeschlossene Intervall 0, 1. Also ich habe hier massenhaft offene Mengen. Und jetzt muss jemand kommen und sortieren. Man muss sagen, ich kann die meisten von diesen Intervallen alle vergessen. Ja? Also irgendwie will ich jetzt also viele, viele Intervalle irgendwie hier wegstreichen und es sollen endlich viele übrig bleiben, die immer noch eine Überdeckung sind. Also irgendwie müssen wir daherkommen und sagen, ja, man nehme dieses offene Intervall, das erste, dann nehmen wir dieses offene Intervall als zweites, dann noch dieses als drittes und das noch dieses und vielleicht so 15 von diesen Auswahlen und die überdecken schon das Ganze. Alle anderen sind überflüssig. Aber wie findet man diese, ja, diese Überdeckungsintervalle, die das Ganze immer noch sozusagen zudecken? Nach welchen Verfahren? Ja, wie soll ich denn da rangehen? Ich weiß ja noch nicht mal, wie die Überdeckung aussieht. Die ist ja ganz beliebig vorgegeben. Okay, also, Trick. Und der Trick ist eine gute Definition. Okay? Also, jetzt machen wir das so. Sei U, nee, das schreibe ich mal so in Skriptbuchstaben. Also so, U. Teilmenge von x, irgendeine offene Überdeckung. Also es ist jetzt ganz wichtig, dass wir irgendeine offene Überdeckung uns vornehmen. Also irgendeine offene Überdeckung von dem offenen, also von dem abgeschlossenen Intervall 0, 1. Irgendeine. So, den haben wir uns ein für alle Mal vorgegeben. Und die ändern wir auch nicht. Und jetzt nehmen wir diese Überdeckung und definieren für alle abgeschlossenen Teilmengen von dem Intervall 0, 1 dass es schlecht heißt. Und wenn es nicht schlecht ist, dann heißt das Intervall gut. Und das Intervall soll schlecht heißen, wenn gilt, also genauer sollte man vielleicht sogar sagen, schlecht bezüglich der gewählten offenen Überdeckung U. Und es soll schlecht heißen, wenn AB hat keine endliche, also keine endliche Teilüberdeckung von dieser offenen Überdeckung U. Also mit anderen Worten, ich meine damit, das heißt, es gibt keine endliche Auswahl U1 bis UM aus meiner einmal vorgegebenen offenen Überdeckung mit der Eigenschaft, dass die Vereinigung dieser UI eine Obermenge sind von dem abgeschlossenen Intervall AB. Das ist alles, was? Ja, Element. Sehr gut. Ja. Aus U, genau. Also keine endliche Kollektion von offenen Mengen, von offenen Überdeckungsmengen, sodass das Ganze im AB enthält. Das ist es. Damit ist der Beweis erbracht. Naja, noch nicht ganz. Ein bisschen arbeiten müssen wir noch, aber das ist wirklich die entscheidende Idee. Mit diesem Begriff kann man tatsächlich den Beweis führen. Das ist so eine von den Sachen, nachdem man es mal gesehen hat, ist es ganz einfach. Aber davor ganz schwer und man fragt sich dann, ja, warum ist man nicht selber drauf gekommen? Das ist ja wirklich etwas, was auf der Straße liegt. Aber in der Mathematik ist oft so, dass die einfachsten Sachen die schwersten sind. Also ich wische jetzt mal die Definition von Kompaktheit ab. Ich hoffe, wir haben es noch im Kopf, die Definition ging. Also wie gesagt, diese Definition da oben hat nichts über Kompaktheit von dem Intervall A B wirklich gesagt, denn wir beziehen das alles auf eine einmal vorgegebene offene Überdeckung und für Kompaktheit müssten wir etwas über beliebige offene Überdeckung sagen. Das machen wir hier nicht, sondern wir nehmen diese eine offene Überdeckung als Grundüberdeckung. Die war natürlich anfänglich beliebig gewählt, aber sie soll für alle Intervalle gelten, die wir jetzt in Zukunft betrachten werden. Also in dem Beweis betrachten werden. Ja gut, jetzt könnte man also jedenfalls schon mal sagen, OBDA ist Intervall 0,1, ist schon mal schlecht. Ja gut, wenn es gut wäre, dann würde man ja ohne endliche Teilüberdeckung gefunden haben und dann wäre man fertig. Also andernfalls sind ja sowieso fertig. Okay, jetzt wollen wir uns das angucken. Und zwar, jetzt wählen wir einen Punkt in diesem Intervall 0,1, meinetwegen den Punkt 1,5. Und wir behaupten, entweder 0,15 oder 1,5,1 ist schlecht. Das gilt deswegen, weil gut vereinigt mit gut wäre gut. Warum? Ja, nehmen wir an, beide Intervalle wären gut, dann würde es ja heißen, dass ich zu diesem Intervall eine endliche Teilüberdeckung finden würde und zu diesem Intervall eine endliche Teilüberdeckung von U finden würde. Und wenn ich die beiden endlichen Teilüberdeckungen zusammennehme, hätte ich ja eine Überdeckung des ganzen Intervalls 0,1. Also eine von den beiden ist demnach schlecht. Wir können also sagen, OBDA vielleicht das Intervall 0,5. Jetzt gehen wir so weiter voran und gucken uns jetzt den Mittelpunkt von diesem Intervall an und haben dann also 0,1 Viertel, ups, abgeschlossenes Intervall, 0,1 Viertel und 1 Viertel, 1,5. Und ein von diesen beiden muss schlecht sein, wieder nach dem gleichen Argument wie oben. Und diesmal sagen wir vielleicht OBDA ist vielleicht das Intervall 1,5, 1 Viertel schlecht. Und wenn man das jetzt immer so weiter macht, dann haben wir also folgende Situation. Dann haben wir das Intervall 0,1. In diesem Intervall 0,1 finden wir ein abgeschlossenes Intervall A1, B1, was schlecht ist. Das haben wir da gefunden. Da drin finden wir ein abgeschlossenes Intervall A2, B2, was schlecht ist. Darin finden wir wieder ein schlechtes Intervall und so weiter. Und so weiter. Also das sind alles schlechte Intervalle. Mit der Eigenschaft, dass die Intervalle immer kleiner werden. Also man kann sagen, der Abstand zwischen den Punkten, kann man sogar sagen, ist immer kleiner als 1 durch 2 hoch n. Denn man halbiert ja immer die Intervalle. Das heißt also, wir haben mit an eine aufsteigende, konvergierende Folge und mit bn eine absteigende, konvergierende Folge, die beide zum gleichen Grenzwert konvergieren. Also können wir sagen, Limes an, n gegen unendlich existiert, den nennen wir mal a unendlich existiert. Und b unendlich wäre der Limes von bn, n gegen unendlich, der existiert auch. Und diese beiden sind gleich, da ja die Abstände zwischen a und bn gegen 0 konvergiert, also müssen wir da den gleichen Abstand haben. Das heißt also, wir haben irgendwie folgende Situation. Hier ist unser Intervall 0,1. Dann haben wir hier irgendwie einen Grenzwert a unendlich, der ist gleich b unendlich. Und darum haben wir eben all diese schlechten Intervalle und so weiter. Ja, und jetzt sagen wir einfach so, sei V aus U irgendeine offene Menge, mit der Eigenschaft, dass sie A unendlich enthält. Die muss es ja geben, denn U war ja eine offene Überdeckung, also muss es mindestens eine offene Menge geben, die diesen Punkt A unendlich überdeckt. Wie gesagt, wir können uns das vorstellen als ein offenes Intervall, hat also eine bestimmte endliche Länge. Also können wir sagen, es existiert ein Index, vielleicht ein ziemlich großer Index, also ein n aus n, mit der Eigenschaft, dass a n, habe ich irgendwo n schon verwendet? Oder sagen wir m vielleicht, um nicht zu verwechseln, a m b m, die werden ja immer kleiner, und u ist ein festes Intervall von einer bestimmten Länge, also gehen die immer kleiner werdenden Mengen irgendwann mal so weit, dass ein abgeschlossenes Intervall ganz in V drin liegt. Also es gibt einen Index, sodass dieses Intervall ganz in V drin liegt. Aber ja gut, dann wäre ja dieses abgeschlossene Intervall nicht schlecht, sondern gut, da es ja von einer endlichen Teilüberdeckung überdeckt wird, nämlich einfach von dem einzigen Element V. Das heißt also, das Intervall wäre gut. Aber all diese Intervalle haben wir ja als schlecht gewählt. Das heißt also, Widerspruch zur Wahl von diesen Intervallen und damit Ende des Beweises. Also, ein bisschen steckt es sozusagen hier drin, dass man vielleicht hier statt OBDA besser sagen sollte, dass wir unsere Annahme, also Annahme, das ist schlecht. Also, genau wieder die selbe Begründung. Wenn die Annahme nicht gelten würde, wären wir fertig. Und dann machen wir das ganze Argument. Und dann kommen wir eben zu einem Widerspruch zu dieser Annahme. Also war das Intervall 0,1 gut. Also hier sehen wir also zum ersten Mal einen wirklichen konkreten Raum, von dem wir zeigen konnten, dass er kompakt ist, also einer von den bekannten Räumen. Und jetzt macht man das so wie in der Analysis. Man wird jetzt, also wenn man andere Kompaktheitseigenschaften nachweisen will, also von anderen Räumen die Kompaktheit nachweisen will, würde man nicht immer sozusagen vom Anfang anfangen und von einer Überdeckung ausgehen und so weiter, sondern man schafft sich jetzt im Laufe der Zeit Regeln, die einem sagen, wann eben kompakte Räume gebildet werden. Und dann kann man sich diese Überdeckungssache irgendwie ersparen. Genauso wie man Analysis ja auch nicht immer die Limes-Eigenschaft nachprüft, um zu zeigen, dass eine Funktion differenzierbar ist, sondern hat man die Produktregel, dann hat man die Summenregel und Kettenregel und so weiter. Und so machen wir das hier auch, nur eben auf der Basis von Topologien. Und nicht auf der Basis von Funktionen. Aber das muss man einmal gesehen haben. Also das finde ich schon einen ganz enormen Trick, dass man also wirklich etwas aussagen kann über die Menge aller möglichen Überdeckungen. Ich will dann mal im nächsten Teil jetzt zeigen, wie man so sich Regeln verschaffen kann für Kompaktheit. Welche Räume werden unter welchen topologischen Konstruktionen kompakt bleiben? Also wie sieht zum Beispiel aus, wenn ich Teilmengen von kompakten Räumen nehme? Sind die dann wieder kompakt? Wie sieht es aus, wenn ich kartesische Produkte von kompakten Räumen nehme? Werden die wieder kompakt sein? Da muss man dann auch wieder unterscheiden, ob ich ein endliches Produkt nehme oder ein unendliches Produkt. Wie ist es, wenn ich eine stetige Abbildung habe und ich gucke mir das Bild von einem kompakten Raum an, ist das auch wieder kompakt? Wie ist es mit dem Urbild? Ist das Urbild von einem kompakten Raum wieder kompakt? Also sowas, solche Regeln wollen wir uns jetzt verschaffen. Und jetzt machen wir alles, ja?
Der letzte Schritt sozusagen, dieser Raum A, M, B, M liegt in der offenen Menge. Also da stelle ich mir jetzt die Metrik vor, die wir in R auch werden.
Ja.
Aber geht es auf alle Seiten, wie geht es auf alle
Seiten? Nö, da macht ja schon mal der Begriff des abgeschlossenen Intervalls gar keinen Sinn. Also das sind wirklich jetzt Eigenschaften des Intervalls. Ja, also wir machen jetzt keinen Kompaktheitssatz für beliebige topologische Räume, sondern nur für diesen speziellen Raum in der Topologie von R.
Okay, also unsere Topologie ist die Metrik.
Genau, also die aus diesen offenen Intervallen gebildete. Ja. Also natürlich sind andere Räume auch interessant, also zum Beispiel, wie ist es, wenn Sie, für den Annales wäre es sicherlich interessant zu wissen, ob Sie, wenn Sie also zwei kompakte Räume nehmen, meinetwegen, oder Sie nehmen einen kompakten Raum und die Menge aller Abbildungen von dem kompakten Raum nach R, ist das wieder was Kompaktes? Also Funktionenräume, wann sind Funktionenräume kompakt? Also da gibt es ganz viele Räume, von denen man gerne wissen möchte, ob sie kompakt sind. Aber das haben wir hier mit, also überhaupt noch nicht angeschnitten, sondern wir haben hier sozusagen nur ein erstes Beispiel für einen natürlichen oder natürlich gegebenen Raum genommen, von dem wir zeigen konnten, dass der kompakt ist.
Aber ein kompakter Raum mit der Topologie X muss nicht ein kompakter Raum sein.
Nö, überhaupt nicht. Nö. Das hatten wir ja schon gesehen. Also man kann die diskrete Topologie haben oder die indiskrete Topologie und im einen ist es trivialerweise kompakt und im anderen ist es überhaupt nicht kompakt. Okay. Also, was wir gerne wissen wollen, ist das Folgende. Wir haben also zwei topologische Räume. Da könnte man sich also fragen, zum Beispiel, wenn ich also einen Teilraum nehme von X, ist sowas kompakt? Eine Frage, was ist, wenn ich das Produkt nehme, ist sowas kompakt? Oder eine andere Frage. Oder wenn f von x nach y stetig und x kompakt. Also hier sollte ich ja eigentlich immer quasi kompakt sagen. Also quasi kompakt. Folgt daraus, dass das Bild quasi kompakt ist. Also Hausdorff, lassen wir jetzt mal für einen Augenblick weg. Oder wie sieht es aus mit y kompakt? Folgt daraus, dass f auf minus 1 von y quasi kompakt ist. Also sowas. Also das erste zum Beispiel, das wird ja wohl nicht gelten. Also dann schreibe ich gleich mal Nein ran. Denn wenn ich zum Beispiel die reellen Zahlen nehme und mir darin ein offenes Intervall vornehme, ja, das offene Intervall wird ja dann nicht mehr kompakt sein. Also so in dieser Allgemeinheit wird es nicht richtig sein. Hier kann man erstmal nichts sagen. Da auch nicht. Also das wird auch nicht stimmen. Also könnte man jetzt zum Beispiel, also ich schreibe ich auch gleich mal Nein hin. Denn ich könnte ja zum Beispiel eine Abbildung nehmen von irgendeinem topologischen Raum, einfach zur Null, ja, eine konstante Abbildung, die alles auf die Null abbildet. Und dann ist das Urbild von dieser Abbildung der ganze Raum. Und hier nehme ich einfach einen nicht kompakten Raum, R zum Beispiel, den kann ich ja auch auf die Null abbilden, aber das Urbild wäre natürlich dann nicht kompakt. Also das kann nicht gelten. Das über die Bilder haben wir jetzt noch nicht entschieden und das haben wir auch noch nicht entschieden. Also greifen wir uns mal eine Eigenschaft daraus. Nehmen wir mal diese hier als erstes und dann gucken wir uns vielleicht das an und dann das. Also, was kann man über ein Produkt sagen? Wenn ich also eine Schachtel baue und eine Seite ist kompakt und die zweite Seite ist auch kompakt, dann sollte ich, wenn die Definition richtig ist, eigentlich auch erwarten, dass das Produkt kompakt ist. Also das schreibe ich einfach mal jetzt als Behauptung hin. Wenn x und y quasi kompakt sind, also ich schreibe jetzt immer ein Q davor, wenn ich quasi kompakt meine, dann sollte daraus folgen, dass x kreuz y auch quasi kompakt ist. Was wäre, wenn ich das Q wegnehmen würde? Dann müsste ich ja noch zeigen, dass das Produkt von zwei Hausdorffräumen Hausdorff ist. Ja, das sollte man eigentlich auch beweisen können. Ja? Nehmen wir mal das Q weg. Machen wir das vielleicht mal vorweg. Also behaupten wir als erstes, x kreuz y ist Hausdorff. Machen wir eine kleine Zeichnung. Also wir haben zwei Punkte hier und wir wollen zeigen, dass es zu diesen beiden Punkten offene Mengen gibt, die sich nicht treffen. Aber diese offenen Mengen können wir als Basiselemente nehmen und die Basis vom Produktraum war ja gegeben durch Produkte, also durch solche Schachteln U, V. Und ich muss also nur zwei Schachteln finden, die sich nicht treffen. Und ja, dazu muss ich mir einfach nur Koordinaten vorgeben von diesen beiden Punkten. Sei das mal der Punkt x1, y1 und das sei der Punkt x2, y2. Das hieße ja, dass sozusagen hier ein x2-Wert hätte, wenn das jetzt der Raum x ist. Und ich hätte hier ein y2-Wert. Damit sage ich nicht, dass ich irgendwelche Projektionen oder sowas hier mache. Also ich habe keine Winkel. Also es ist einfach nur ein Produktraum und ich habe da ein Element y2 und da ein Element x2, sodass das Paar x2, y2 im Produkt liegt. Und hier entsprechend hätte ich also ein y1 und ein x1, sodass das sozusagen dann gerade dieses Element im Produktraum gibt. Jetzt sind also verschiedene Situationen denkbar. Es könnte sein, dass x1 und x2 verschieden sind. Es könnte aber auch sein, dass x1 und x2 gleich sind. Entsprechend hier, vielleicht sollte ich das lieber hier hinmalen, könnte ich mir vorstellen, y und y2 sind gleich oder sie sind verschieden. Also hat man so verschiedene Fälle. Wir betrachten mal nur einen Fall. x1 ungleich x2 und y1 ungleich y2. Dann könnte man so argumentieren, dass man sagt, wegen der Kompaktheit von x gibt es u1 und v1, dann schreibe ich es mal so, ich kann es auch so schreiben, u von x1 und u von x2 auf einer Umgebung mit u von x1 geschnitten u von x2 gleich leer. Und wegen der Kompaktheit Aber das ist hier Kompaktheit von x. Und dann habe ich natürlich auch noch eine Kompaktheit von y. Und dann gibt es also Umgebung in y von y1 und von y2 mit entsprechender Eigenschaft u von y1 geschnitten u von y2 ist gleich leer. Aber dann würde natürlich folgen, dass das Produkt von u1 mit v1, wenn ich das schneide mit dem Produkt von u2 und v2, dann ist das gleich leer. Und natürlich x1, y1 ist ein Element aus diesem Produkt u1, v1 und x2, y2 ist ein Element aus dem Produkt u2, v2. Und dann hätte ich also zwei offene Mengen gefunden, gemäß meiner Produkttopologie, die sich nicht schneiden und die Umgebung sind von diesen beiden Punkten, die ich anfangs gewählt habe, und dann wäre ich fertig. Und entsprechend im zweiten Fall, da wäre dann also meinetwegen jetzt x1 gleich x2, aber y1 und y2 verschieden, geht genauso. Dritter Fall wäre dann das verschieden, das gleich, und vierter Fall, nee, den vierten Fall gibt es nicht. Das wäre ja denn, wenn das gleich ist und das gleich ist, aber dann wären die Punkte ja nicht verschieden. Gut. Also das war einfach. Hausdorff-Eigenschaft ist einfach nachzuweisen. Und das ist auch meistens nicht der schwierige Teil. Jetzt kommen wir zur Quasi-Kompaktheit. Das ist schon was anderes. Da muss man wieder eine Idee haben. Und die ist auch sehr trickreich, muss man mal gesehen haben. Also was ich zeigen möchte ist, zweitens, x quasi kompakt und y quasi kompakt, daraus soll folgen, dass x kreuz y quasi kompakt ist. Also machen wir mal dazu auch ein Bild wieder. Also hier ist unser Produktraum x kreuz y. Das ist vielleicht die x-Achse oder die x-Seite. Das ist die y-Seite. Und wir wollen zeigen, dass es kompakt ist. Also was müssten wir dazu zeigen? Das ist also wie so ein Tisch und der ist überdeckelt von unendlich vielen Bierdeckeln. Können also sehr, sehr klein sein oder groß, egal. Also unendlich viele Bierdecke und daraus sollen wir endlich viele auswählen, die immer noch alles überdecken. Aber jetzt können wir uns die Bierdeckel als eckig vorstellen und nicht als rund. Denn die Topologie, wie gesagt, ist ja von einer Basis erzeugt, die selber aus Rechtecken besteht, also aus Produkten, U, V besteht. Also kann ich mir OBDA vorstellen, ich habe eine Überdeckung von solchen Überdeckungsmengen. Wenn ich daraus eine endliche auswählen kann, dann kann ich auch von jeder Überdeckung eine endliche Teilüberdeckung auswählen. Also schauen wir das mal so hin. Erstens sei uns gegeben, der U in der Produkttopologie, schaue ich mal so hin, X oben Produkt, irgendeine offene Überdeckung vom Produktraum X Kreuz Y. Und ich sage jetzt OBDA besteht diese offene Menge aus, eben auch wieder aus Produkten, das heißt also aus offene Mengen von dieser Form, wobei also U aus aus X ist und V aus Y. Diesen beiden Topologien. Okay. Und jetzt soll ich also auswählen. Ich habe also diese vielen Überdeckungselemente und unendlich viele, also kann man sich nicht vorstellen, wie sowas aussieht, aber die sollen uns gegeben sein und daraus soll man also endlich viele auswählen. Und da brauchen wir jetzt also wieder einen Trick. Also gesucht. U1, UN, und V1, VM, offene Mengen, also UI und VJ sind also offene Mengen in X Kreuz Y und UI Kreuz VJ ist ein Element aus unserer Überdeckungsmenge und es soll gelten mit der Eigenschaft, dass wenn ich die Vereinigung von diesem bilde, soll wieder der ganze Raum X Kreuz Y herauskommen. Wie finde ich diese offenen Mengen? In meinem Produktraum. Also, ja, vielleicht sollte ich hier. Ja. Also, UI Kreuz VJ sind ja Teilmengen von X Kreuz Y und die Vereinigung von all diesen soll also der ganze Raum X Kreuz Y ergeben. Und wieder brauchen wir einen Trick und der sieht wie folgt aus. Und zwar nochmal unser Produktraum. Und ich stelle mir jetzt vor, dass ich diesen ganzen Produktraum schreiben kann als eine Menge von Vertikalen. Also zu jedem, hier war ja x, hier war y, zu jedem Punkt x, also nehmen wir einen beliebigen Punkt x hier, gibt es eine Vertikale. Die kann ich ja vielleicht beschreiben als X Kreuz Y, also diese Vertikale. Und die ist ja praktisch dasselbe wie Y, also ich könnte jetzt sagen, das ist gleich Y oder es kommt mir auch zu Y und demzufolge kompakt. Also quasi kompakt. Und jetzt gucke ich mir sozusagen alle, ja, gut, alle diese Deckel an, die ich habe, alle meine Elemente aus der Überdeckung, aber konzentriere mich darauf, irgendwie eine Teilüberdeckung zu bekommen von diesem kompakten Raum. Okay, also machen wir es nochmal. Ich habe also irgendwie hier so alle möglichen Deckel. Ich vergesse jetzt mal die Deckel, die diesen überhaupt nicht treffen, mal nur die hin. Aber auch das sind massenhaft viele, unendlich viele. Und ich mache jetzt nur eine endliche Kollektion davon hin. Aber die Behauptung ist, das ist auch alles, was ich hinmalen muss. Denn wegen der Kompaktheit von Y gibt es endlich viele von diesen Deckel, die zumindest diesen Raum überdecken. Ich weiß noch nicht, ob endlich viele für den gesamten Raum gibt, aber zumindest gibt es endlich viele, die diesen Teilraum überdecken. Okay? Also, es gibt endlich viele, U1, ja, schreibe ich mal so, U1, V1 bis UM, Kreuz VM, das sind alles Elemente aus der Überdeckung mit der Eigenschaft, dass die Vereinigung von diesen U1, Kreuz V1, zumindest diesen Raum X Kreuz Y überdecken. Okay. Aber das sind endlich viele offene Mengen. Und ich könnte jetzt beispielsweise bilden den Durchschnitt von allen UIs. Also das mache ich mal. Ich sage mal, ich habe hier UX, das soll sein der Durchschnitt von allen UIs, und ich behaupte, dass das eine offene Menge ist. Und das gilt, weil der Durchschnitt endlich ist, denn ich habe ja nur endlich viele von den Überdeckungsmengen, also habe ich hier so einen endlichen Durchschnitt. Das heißt also, wenn ich alle Unterkanten meinetwegen nehme von meinen ganzen Kästen, die ich da habe, das wären alles offene Intervalle, wenn man so will, oder zumindest in offenen Teilmengen, offene Umgebung von diesem Punkt x. Der Durchschnitt davon enthält auch x und ist weiterhin offen. Das heißt, also ich habe diese beiden Bedingungen, x ist in U, x enthalten und und wenn ich jetzt also beispielsweise mir angucken würde, UX Kreuz Y, dann wäre das etwas, was auch wiederum völlig von meinen Deckeln sozusagen überdeckt wird. Und das kann ich jetzt ausnutzen. Auch nur noch zwei Zeilen, bin ich fertig. Also ich habe ausgenutzt, dass Y kompakt ist, oben diese endlich vielen zu bekommen. Jetzt muss ich ausnutzen, dass x kompakt ist, denn ich muss ja beide Voraussetzungen verwenden. X und y sind beide kompakt. Aber ich habe ja, dass diese Menge für alle Punkte aus x ist offene Überdeckung von x. Denn die ganzen UX waren ja offen. Und daraus folgt denn, dass es eine endliche Teilüberdeckung gibt. Also es gibt ux1 bis uxp meinetwegen mit, also das wäre jetzt eine Teilmenge von dieser Überdeckung, also aus dieser Menge x aus x, mit der Eigenschaft, dass schon diese endliche Vereinigung gleich ja, x ist. Aber jeder Streifen, das kann man einfach so schließen, aber wenn ich, also nach Konstruktion ist ja ux Kreuz y von endlich vielen Überdeckungsmengen überdeckt. Und ich habe nur endlich viele Streifen, nämlich diese endlich vielen Streifen. Und daraus folgt eben so, gilt dies dann auch für x Kreuz denn ich brauche ja nur all diese endlich vielen Überdeckungselemente vereinigen und habe dann eine endliche Überdeckung von x Kreuz y und das, der Ende, das Ende des Beweises. Das wäre es für heute. Schönen Dank. Und achso, nächsten Donnerstag, glaube ich, treffen wir uns nicht. Dass wir